In unserem Text heute gibt es einige Griechen, die nach Jerusalem gekommen sind. Und sie wollten mit Jesus sprechen. Sie gehen aber nicht direkt an Jesus, was sehr wichtig ist, wie wir sehen werden, sondern sie gehen an Philippus, und dann Philippus und Andreas reden mit Jesus. Was sagt Jesus dann? Er sagt nicht, okay, lass uns mit den Griechen reden. Nein, das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ich habe heute keine Zeit dafür oder keine Lust oder wir werden später mit den Griechen reden. Nein, es scheint, dass er einfach das Thema wechselt. Er sagt, die Zeit ist gekommen. In Bezug auf diese erste Teil unseren Text, die ersten vier Versen, möchte ich heute mit euch drei Fragen diskutieren. Die erste Frage ist, warum waren diese Griechen in Jerusalem? Oder warum sind sie nach Jerusalem gekommen? Die zweite Frage ist, was bedeutet das, dass diese Griechen nach Jerusalem gekommen sind? Was für eine Bedeutung hat das? Und die dritte Frage ist, warum sagt Jesus das, was er in Vers 23 und 24 sagt? Oder anders gefragt, warum redet Jesus nicht mehr über die Griechen oder mit der Griechen, soweit wir wissen? Wir wollen diese dritte Frage besonders verstehen. Dazu müssen wir aber zuerst die ersten zwei Fragen kurz diskutieren. So, die erste Frage, warum waren die Griechen in Jerusalem? In Vers 20 lesen wir, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Das soll uns eigentlich überraschen, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Es war ein Fest damals in Jerusalem, das war der Passafest. Und bei diesem Fest ging es darum, was Gott vor mehr als 1000 Jahren vorher für die Juden gemacht hat. Vor mehr als 1000 Jahren hat die Juden aus Ägypten gerettet, aus der Sklaverei gerettet. Und deswegen sind die Juden nach Jerusalem gekommen, um das zu feiern, was Gott für die Juden gemacht hat. Also es war ein jüdisches Fest. Es ging darum, was vor 1000 Jahren oder mehr als 1000 Jahren passiert hat. Und trotzdem haben die Griechen sich dafür interessiert, für diese alte jüdische Geschichte, für das, was Gott für die Juden gemacht hat. Irgendwie haben die Griechen anscheinend gewusst, dass diese Geschichte auch für Nichtjuden wichtig war. Es ist noch überraschender, dass die Griechen nach Jerusalem gekommen sind, wenn wir wissen, dass als Nichtjuden sie das Passahlamm nicht essen dürften. Und sie dürften auch nur in vorderhafter Tempel gehen. Das heißt, die Griechen sind nach Jerusalem gekommen, obwohl sie an dem Fest nicht richtig teilnehmen könnten. Sie fühlten sich aber irgendwie von den Juden, von der Geschichte der Juden, von diesem Fest der Juden angezogen. Durch die Juden irgendwie haben sie Gott gesehen oder erblickt. Und bei diesen Griechen unserer Geschichte, die waren nicht nur Einzelfälle, sondern wenn wir zum Beispiel Philo oder Josephus lesen, zwei Juden, die im ersten Jahrhundert geschrieben haben, finden wir, dass es viele Heiden damals gaben, die sich für die Religion der Juden interessiert haben. Die Juden damals lebten überall in der Welt verstreut, aber sie lebten unter sich und sie waren irgendwie besonders. Sie waren Monotheisten, sie hatten ein Gesetz, sie haben sich besonders für die armen Leute gekümmert. Und die Heiden haben das gesehen und die Heiden haben sich durch die Juden für Gott interessiert. So, jetzt wissen wir, warum die Griechen nach Jerusalem gekommen sind, weil sie durch die Juden irgendwie Gott gesehen haben. Die zweite Frage ist, was bedeutet das für uns und für diesen Text, dass die Griechen in Jerusalem waren, nach Jerusalem gekommen sind und dass sie mit Jesus sprechen wollten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zurück im Alten Testament kurz blicken und da müssen wir versuchen, zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, warum hat Gott die Juden auserwählt? Was war der Beruf der Juden? Wozu würden sie berufen? Und die zweite Frage ist, was hat Gott versprochen, dass er durch die Juden machen würde? Da werde ich nur einige Texte kurz erwähnen. Es gibt natürlich viele Texte dazu. Wir werden gleich am Anfang mehr oder weniger anfangen mit 1. Mose 22, Vers 18. Da spricht Gott zu Abraham und sagt, ich will dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meine Stimme gehört hast. Das heißt, Gott wird Abraham und sein Geschlecht segnen, aber warum macht er das? Zum Teil damit, dass alle Völker der Welt durch den Juden gesegnet werden können. Das wird noch genauer, was Gott mit den Juden machen will, wenn wir 2. Mose 19, 5 und 6, lesen. Da steht es, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Die Juden werden auserwählt. Aber denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir, und das ist das Wichtigste, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also ein Priester steht zwischen Gott und Menschen. Und die Juden, alle Juden sollen als Priester dienen, das heißt, die Juden sollen zwischen Gott und die anderen Völker stehen. Sie sollten ein Beispiel für alle Völker sein. Durch die Juden wird Gottes Offenbarung an alle Völker kommen. Also die Juden damals sollten, wie Jesus jetzt und auch wir Christen jetzt, zwischen Gott und alle Menschen stehen. Wenn wir zu Jesaja kommen, wird das Bild noch klarer. Da in Jesaja 2, Vers 3 lesen wir, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, also genau wie unsere Griechen, dass er uns lehre und seine Wege und wir wandeln auf seine Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Also die Juden sollen als Priestern dienen. Und jetzt sehen wir zum Teil, wie das passieren soll. Die Völker werden nach Jerusalem kommen und von Jerusalem wird das Wort Gottes ausgehen. Das wird noch klarer, wenn wir Zacharia 8, 20 bis 23 lesen. Da sehen wir, da spricht der Herr Sebaoth, es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Sebaoth. Wir selben wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Sebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Sebaoth. Zu dieser Zeit werden 10 Männer aus aller Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewands ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Also die Heiden werden Gott suchen und um Gott zu finden, werden sie nach Jerusalem kommen und die Juden fragen. Und das sehen wir genau in unserer Geschichte. Die Griechen sind nach Jerusalem gekommen. Sie wollen mit Gott oder mit Jesus sprechen. Sie gehen nicht direkt an Jesus, sondern genau wie in diese Text aus dem Alten Testament, gehen sie zuerst an der Juden, an Philippus und Andreas. Also hier sehen wir in dieser Geschichte, wie die Juden zum Teil zwischen Gott und die anderen Völker stehen. Es gibt noch einen Text, der für uns heute Morgen wichtig ist, aus dem Alten Testament, und das ist Jesaja 25, 6 bis 8. Und hier sehen wir ganz genau, was in Jerusalem passieren wird. Und der Herr Sebaoth wird auf diesem Berge, das heißt in Jerusalem, allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Also diesen Versen deutet natürlich auf Jesus hin. Jesus ist das fettes Mahl, das für alle Volk vorbereitet wird. Das soll uns an das Abendmahl erinnern. Und was wird passieren, wenn Gott das macht? Wir sehen 2 Dinge, die passieren werden. Zuerst wird den Tod besiegt und zweitens werde die Decke abgezogen, die bis dann alle Völker also abgedeckt hat. Das heißt, endlich werden auch die Heiden, die anderen Völker der Welt, direkt an Gott kommen können. Also die Völker, die Heiden, die Völker der Welt werden nach Jerusalem kommen. Etwas Besonderes wird passieren. Sie werden endlich Gott sehen können und dann werden sie zurück nach aller Welt gehen, wie wir in diesen verschiedenen Texten gesehen haben. Also jetzt kommen wir zu unserer 3. Frage und das ist, warum sagt Jesus das, was er in Vers 23 und 24 sagt? Er sagt zuerst, wie wir gesehen haben, die Zeit, das ist Vers 23, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Also ich glaube, dass das Kommen der Griechen ein Zeichen ist, dass diese Prophezeiungen, die wir gelesen haben, bald erfüllt werden. Und deswegen sagt Jesus, die Zeit ist gekommen. Aber es gibt noch eine Frage, und zwar, warum redet Jesus nicht direkt mit der Griechen? Soweit wir wissen zumindest. Und da würde ich sagen, er redet mit den Griechen nicht, weil alles noch nicht erfüllt ist. Er muss noch sterben, bevor die Heiden ihn richtig sehen können. Das erfahren wir auch in Vers 24. In Vers 24 sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Also wir wissen, dass Jesus das Weizenkorn ist. Er ist jetzt allein, wie er in diesem Vers sagt. Das heißt, die Leute können ihn noch nicht richtig verstehen, können ihn noch nicht richtig als Gott sehen. Sogar die Juden als auch, sowohl die Juden als auch die Heiden. Er muss zuerst sterben und wenn er stirbt, wird er viel Frucht bringen. Diesen Vers soll man sagen, oder glaube ich zumindest, deutet auch auf Pfingsten hin. Also erst bei Pfingsten werden alle, also Völker auf alle Welt kommen und etwas über Gott oder über Jesus hören. Die Verbindung zwischen diesen Vers und Pfingsten wird klarer, wenn wir überlegen, dass Pfingsten auch mit ein anderes jüdisches Fest zusammenfällt. Mit dem Fest der ersten Früchte oder der Erntefest. Da liest man in 2. Mose 34, Vers 22, das Wochenfest oder Erntefest sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte. Also es geht darum, dass die erste Frucht der Weizenernte zu Gott gebracht wird. Und jetzt sehen wir an diese Pfingsten, dass eine ganz neue Art Frucht da ist, dass von dieser neuen Art der Weizen, diese neue, also was Jesus ist, kommt. Bei Pfingsten sind alle Welt nach Jerusalem gekommen. Da lesen wir, dass Leute da waren aus Rom, aus Ägypten, aus Arabien, aus Libyen. Sie sind alle nach Jerusalem gekommen. Und jetzt hören sie, was Jesus für alle Welt gemacht hat. Und dann gehen sie in alle Welt zurück. Also da erst in Pfingsten werden das erfüllt, was wir in Jesaja gelesen hat, dass alle Völker von Gott gesegnet werden.
Meine Sache ist jetzt eine Fortsetzung zu machen, aber ich merke, dass der Anschluss mir doch nicht ganz leicht fällt. Vielleicht kann jemand von euch, der es gerade vor sich hat, den Vers 26 mal lesen, so dass wir es alle hören. Vers 26.
Wer mir
Wer mir dienen will. Da ist in eine Entscheidung gestellt. Und angesichts dessen, dass es genau vorher von dem Weizenkorn die Rede ist, das sterben muss, glaube ich, kriegt diese Frage, wer mir dienen will, nochmal ein ganz anderes Gewicht. Das Weizenkorn, das sozusagen gar keine Wahl hat, wenn es Frucht bringen will, dass es sterben muss. Wenn es stirbt, ist es trotzdem vielleicht noch fraglich, ob wirklich Frucht kommt. Wir kennen das ja aus dem Garten. Und der Vers 25 verschärft nochmal den Vers mit dem Weizenkorn. Da heißt es, wer sein Leben nicht hasst. Das sind so harte Worte, die da in den Raum gestellt werden. Ja, und dann, wer will mir dienen? Jesus muss sterben und die Menschen, die in die Nachfolge treten und ihm dienen wollen, stehen auch hier in der Nachfolge. Und dieses Sterben, meine ich, kann sowohl das leibliche Sterben sein, als auch das Sterben mitten im Leben. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, möchte ich dieses Sterben noch einmal abgrenzen. Und es gibt reichlich Missverständnisse an dieser Stelle. Es geht bei unserem Sterben nicht darum, dass wir die Welt zu retten hätten, wie bei Jesus. Also das sind wirklich zwei verschiedene Schuhe. Es geht bei unserem Sterben nicht darum, unser eigenes Leben gering zu achten und wegzuwerfen. Es geht bei unserem Sterben auch nicht darum, dass wir uns durch einen Opfertod in die Nähe von Christus katapultieren, wie das bei manchen Terroranschlägen andere versuchen. Wohl aber geht es um einen ganzen Einsatz, um Hingabe des Lebens. Wofür lohnt es sich, diesen Einsatz zu leisten? Wofür lohnt es sich, das Leben hinzugeben? Ich drehe die Frage mal um. Wofür lohnt es sich, zu sterben? Denn ich denke, mit dieser Umkehrung der Frage kommen wir ganz nah dahin. Was ist uns so wichtig, dass wir dafür unser Leben einsetzen würden? Ja, und wie ich es halt so mache, ich suche Beispiele. Zuerst ist mir die Betsy den Boom eingefallen. Die Niederländerin, die zur Zeit Hitlers Juden versteckte und am Ende im Konzentrationslager dafür bezahlte. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, der bekannteren Corrie ten Boom, hat sie nicht überlebt. Mir fällt ein Dietrich Bonhoeffer, der mit dem letzten Passagierschiff von den USA nach Deutschland zurückkehrte. Obwohl er dort in Sicherheit gewesen wäre, kehrt er zurück, um seinen Brüdern in der bekennenden Kirche Unterstützung zu geben. Er bezahlt in den letzten Tagen des Krieges, wirklich in den letzten Tagen, wo schon alles am Zusammenbruch war, wird er noch hingerichtet. Ich denke an Ted Beamer, weniger bekannt, aber dafür fast in unserer Zeit. Es ist der 11. September 2001 gewesen, als die Zwillingstürme in New York schon in Flammen standen. Er war Passagier eines dritten Flugzeugs, das bereits in den Händen von Kidnappern war. Und die Aufzeichnungen des Telefongesprächs dieses Fluges lassen uns wissen, dass er mitbekommen hatte, dass bereits Pilot und Co-Pilot von ihren Plätzen entfernt worden waren, dass das Flugzeug von anderen gesteuert wurde, vom Kurs ab war und dass bereits begonnen wurde, die Passagiere umzubringen. Und er betet mit der Bodenstation ein Vater Unser und dann fordert er Mitfliegende auf. Let's roll. Packt's an. Er konnte sein Leben nicht retten, aber er konnte verhindern, dass dieses Flugzeug als Mordwaffe einem weiteren Ziel zusteuerte. Wenige Minuten später zerschellte es auf einem Feld. Und ich denke an das Schulmassaker. Es ist ja noch nicht lange her. In einem der Berichte erinnere ich mich gehört zu haben, dass eine Referendarin sich als lebendes Schutzschild vor eine Schülerin stellte und mit dem Leben bezahlte. Menschen, die ihr Leben einsetzten. Sie setzten das Wertvollste ein, was sie hatten. Sie warfen es in die Waagschale, um zu retten, was zu retten ist. Vers 25 lese ich noch einmal nach einer Übertragung von Martin Dreyer. Da heißt es, jeder, der an seinem Leben auf dieser Erde total hängt und darum kämpft, wird es irgendwann verlieren. Aber wem sein Leben auf dieser Welt total egal ist, der wird ein Leben bekommen, was ewig hält. Diese Menschen, diese Beispiele, die ich genannt habe, sie weisen mit ihrem Leben über sich selbst hinaus. Sie weisen auf etwas, was größer und bedeutsamer ist als sie. Diese Menschen lebten und sie starben aus Liebe zu den Menschen, unabhängig von deren Nationalität, Religion, Geschlecht oder Leistungsfähigkeit. Sie stellten sich denen entgegen, die anderen das Recht auf Leben absprachen. Und ich behaupte, damit stellten sie sich an Gottes Seite. Ich unterstelle keinen oder ich will keinen da vereinnahmen fürs Christentum, aber ich behaupte, sie stellten sich damit an Gottes Seite. Denn Gott hat den Menschen gemacht, er will den Menschen und er tat seinerseits alles, damit jeder hier und für alle Zeit sich als sein Ebenbild wiederfinden kann. Und genau darum geht es, wenn Gott seinen Sohn auf den schweren Weg zum Kreuz schickt, in die Spur schickt. Jesus hat an der Stelle, wo unser Predigttext steht, den Weg zum Kreuz bereits aufgenommen. Und er hat vor Augen, was vor ihm liegt, im Gegensatz zu vielen anderen. Und Jesus verschlägt es, die Sprache zum Beten. Wir sagen angesichts von Leid oft, dass wir sprachlos sind. Jesus verschlägt es, die Sprache zum Beten. Vers 27. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Was gibt Jesus in dieser Situation die Kraft zur Hingabe? Die Kraft, diesen Weg durchzuziehen, wo er schon fast nicht mehr weiß, was er beten soll. Alrik hat am Anfang das mit dem Violett und Rosa gezeigt. Und es ist nicht zufällig, dass der Predigttext eben an diesem Sonntag steht, wo das Leid oder durch das Leid das Licht von Ostern her ein bisschen, ein kleines bisschen durchscheint. Im Hebräer 12, Vers 2 heißt es nach der guten Nachricht, Jesus hat das Kreuz auf sich genommen, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jesus hatte den Durchblick. Er konnte hinter dem Leiden und hinter dem Sterben bereits die Freude des Himmels sehen. Er konnte sehen die Gemeinschaft mit Gott. Er konnte sehen, vielleicht auch nur ahnen, die Erfüllung von Leben ganz im Sinne des Erfinders. Da war eine Aufhellung, da war etwas für ihn, was hinter dem Leiden stand. Und wo er sagt, dafür lohnt es sich. Und dann konnte er beten, Vater, verherrliche deinen Namen. Und hier ist es wieder, das Größere. Mit diesem Gebet weist selbst Jesus über sich hinaus. Manchmal singen wir auch dieses Anbetungslied, alle Ehre dem Vater. Ja, das wollen wir. Jesus lebt es. Ich würde allerdings nicht sagen, ohne Wenn und Aber, sondern ich würde an dieser Stelle eher sagen, mit allem Wenn und Aber. Denn er wusste, was da kam. Und er tat es mit allem Wenn und Aber in aller Freiwilligkeit. Jesus hat sich in Gethsemane zu diesem Weg durchgerungen. Wir sehen oft, was wir verlieren. Wir sehen oft nicht, was wir gewinnen. Wir können es nicht sehen. Doch genau das war es, was Jesus vor Augen stand. Genau das war es, was ihn durchgetragen hat. Genau das war es, dass er sagen konnte, Vater, egal was jetzt mit mir geschieht, egal was ich jetzt durchmache, verherrliche deinen Namen. Meine Person ist jetzt nicht das Wichtige. Der Vergleich mit dem Weizenkorn, das da sterben muss, wird uns erträglich, wenn wir schauen nach der Frucht, die da kommt. Und jetzt ist mir doch im Nachdenken über diesen Text klar geworden, das Weizenkorn, das da in die Erde gelegt wird, das da stirbt, das kriegt wohl am allerwenigsten mit von der Frucht, die dann kommt. Da freuen sich andere. Und am Anfang stand ja die Frage von Michael da, da kommen Griechen, aber Jesus redet irgendwie gar nicht mehr weiter mit ihnen. Es ist wichtig, dass sie kommen. Aber mit wem redet er denn dann? Ich möchte die Behauptung aufstellen, Jesus redet mit den Verlierern. Das Johannesevangelium ist 70 nach oder etwa 100 nach Christus geschrieben worden. Das heißt 70 Jahre ungefähr nach der Kreuzigung. Die ersten Christen lebten in einer ganz, ganz starken Naherwartung von dem Wiederkommen Jesus. Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und dann hieß es, heute kommt Jesus wieder. Und das lebten sie über Jahre und Jahrzehnte und sie hatten ganz schwer damit zu kämpfen, als die ersten aus ihren Reihen, ich sag mal, eines natürlichen Todes starben. Wo ist jetzt der Herr? Und mit dieser Hoffnung der Naherwartung von Christus machten sie sich einfach zum Gespött vor den anderen Leuten. Was soll denn das, 70 Jahre nach der Kreuzigung? Und die glauben das immer noch. Was sind denn das für Leute? Auch uns geht's heute als Christen oft nicht viel besser, wenn wir versuchen, ehrlich und aufrichtig mit den 10 Geboten durchs Leben dieser Welt zu gehen. Vor den Augen dieser Welt sind wir damit doch nur Verlierer. Wir sind Verlierer. Doch jetzt kommt für mich das Spannende oder das Erstaunliche. Doch genau diesen Verlierern macht Gott den Hof. Vers 26. Der Vater wird ihn ehren. Der Vater wird sie ehren. Die, die da Christus dienen. Die, die da ihm folgen. Die, die da bereit sind, ihr Leben nicht zu wichtig zu nehmen, sondern mit ihrem Leben auf das Größere hinzuweisen, was dahinter steht. Gott selbst macht ihnen den Hof. Gott wird sie ehren. Kann sowas wahr sein? Geht sowas? Sonst heißt es doch immer umgekehrt, dass wir Gott ehren. Hier heißt es, Gott wird diese Menschen ehren. Das ist kein Druckfehler. Es ist einfach konsequent, wenn wir daran denken, dass wir doch als Gottes Ebenbild gedacht werden und gedacht sind. Wer sein Leben verliert um Christi willen, das meint nicht, dass ich auf irgendeinen mehr oder weniger dramatischen Moment dieser Weltgeschichte warten muss, um dann mein Leben zu opfern. Sondern wer sein Leben um Christi willen verliert, das meint einen Lebensstil, der an der Liebe zu Gott und den Menschen festhält, allen erlittenen Widerwärtigkeiten zum Trotz. Gott schenke es uns, dass wir auf diesem Weg durch das Violett des Leidens, das leuchtende Weiß der Hoffnung auf seine Herrlichkeit durchblinden sehen. So können wir in dieser Welt als Menschen leben, die über sich selbst hinausweisen.